Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude. Herzlich willkommen.
Als ich junges Mädchen war, hatte ich das sehr, sehr häufig.
Ich hatte meine erste Blasenentzündung, als ich 12 war.
Das war eine fürchterliche Quälerei.
Und habe damals dann irgendwie ein Antibiotikum verschrieben bekommen, habe das einfach genommen und danach war es dann tatsächlich auch wieder weg.
Beim ersten Warzverlassen habe ich Schmerzen bis in die Ellbogen, beim zweiten fange ich an zu zittern und beim dritten habe ich bereits Blut im Urin.
Das nächste Mal war es dann aber so, als ich 16 war, dass ich wieder eine Blasenentzündung hatte und diesmal nach der Einnahme von dem Antibiotikum zwar die Bakterien weg waren, aber eben die Beschwerden nicht mehr. Also ich hatte immer noch Schmerzen beim Wasserlassen.
Ich habe dann sofort immer Antibiotika genommen, weil ich mir anders nicht zu helfen wusste. Jetzt weiß ich aber, dass man es auch anders regeln kann, dass man durch viel Trinken etwas verhindern kann.
Eine Blasenentzündung kann eine sehr unangenehme Sache sein und Betroffene stark einschränken. Mit Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen, dazu das Gefühl, ständig zur Toilette zu müssen, obwohl die Blase kaum gefüllt ist. Oft lässt sich die Infektion gut behandeln und heilt problemlos aus. Manchmal, wenn Blasenentzündungen immer wieder vorkommen, kann das aber eine echte Belastung sein. Und in seltenen Fällen können sich die Symptome verschlimmern und es kommt zu einer Nierenbeckenentzündung. Was man dagegen tun kann und wie sich vielleicht vorbeugen lässt, darüber wollen wir heute sprechen. Harnwegsinfektionen, das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und als Experte zum Schwerpunktthema Harnwegsinfektionen ist Professor Florian Wagenlehner bei mir im Studio. Er ist Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum Gießen. Hallo Herr Wagenlehner, schön, dass Sie da sind.
Frau Schmude, vielen Dank für die Einladung.
Herr Wagenlehner, Harnwegsinfektionen können sich ja sehr unterschiedlich ausprägen. Einen kleinen Eindruck haben wir in der O-Ton-Collage am Anfang bekommen. Die Verläufe gehen von einem symptomfreien Zustand bis hin zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Vielleicht können wir erstmal die verschiedenen Abstufungen klären.
Ja, in der Tat, die Harnweginfektionen sind eben sehr, sehr heterogen, sehr, sehr vielschichtig und wir kennen zum Beispiel die symptomfreien Bakterien, die sogenannte asymptomatische Bakteriurie. Dort sind Bakterien in der Harnblase, verursachen aber keine Beschwerden. Dann wie in der Anmoderation die unkomplizierte oder die einfache Harnblasenentzündung, die Zystitis, die Blasenentzündung, die eben auch aufsteigen kann und dann die oberen Harnwege, also die Nieren, befassen können, was dann schon eine schwerere Erkrankung ist. Und das geht eben bis hin zur, was man im Volksmund Blutvergiftung sagt, also bis zur Sepsis, Urosepsis, die durchaus sehr, sehr häufig auch durch Harnweginfektionen verursacht ist.
Und welche Erreger sind für all diese Infektionen ursächlich?
Ja, im großen Teil sind das die sogenannten Enterobakterien, also Bakterien, die auch in der Darmflora zu Hause sind. Nun, für die unkomplizierte Zystitis ist es fast ausnahmslos der sogenannte Escherichia coli, also der typische E. coli-Erreger. Und bei den komplizierenden Infektionen, das sind die, die dann auch durchaus schwerer verlaufen, sind es auch andere Enterobakterien, da gehören zum Beispiel Klebsiellen dazu. Dazu gehört Enterobacter, aber auch bestimmte andere Bakterien, die sonst nur im Wasser vorkommen, wie zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa. Und es gibt noch einen kleinen Teil, Enterokokken nennt man das, also andere Formen, grampositive Erreger, die antibiotisch auch anders zu therapieren sind.
Und wie kommen diese Erreger in die Harnwege? Vielleicht können wir mal von unten gucken, wie sowas verläuft.
Ja, die Harnweginfektionen sind typisch aszendierende Infektionen. Das heißt, die Erreger kommen in der Regel von außen in den Harntrakt, das heißt über die Harnröhre in die Harnblase bis hin in die Nierengegend. Das heißt, das sind aufsteigende Infektionen und die Bakterien sind tatsächlich dazu geeignet, das so zu tun. Das sind Bakterien, die sich über viele Jahrmillionen mit den Menschen evolukriert haben und die da letzten Endes wie Profis sich für diesen Bereich ausgebildet haben.
Und wie kann ich, wenn ich ja betroffen bin, erkennen, was davon ich habe? Wie unterscheiden sich die Symptome?
Ja, die Symptome unterscheiden sich nicht notwendigerweise bei den unterschiedlichen Erregern. Da sind die Symptome nicht anders hinweisend. Aber die Symptome unterscheiden durchaus, welcher Anteil des Harntraktes letzten Endes betroffen ist. Sie hatten es angesprochen, für die Blasenentzündung gibt es tatsächlich diese typischen Symptome, Brennen beim Wasserlassen, die Drangbeschwerdesymptomatik, obwohl die Blase nicht voll ist, Schmerzen im Bereich der Harnblase oder wie auch die eine Patientin das angedeutet hat, dass es dann Blut im Urin ist. Das sind also so typische Symptome der Blasenentzündung. Die Entzündung dann der Nieren und der oberen Harnwege ist anders. Das heißt, das ist dann eher eine Beschwerdesymptomatik, die sich in den Flanken dort ausbildet, teilweise auch schwere Allgemeinsymptome, Fieber, Schüttelfrost. Und insbesondere bei den älteren Patienten, Patientinnen ist es so, dass teilweise auch eine Verwirrtheit mit einhergeht, die jetzt nicht unbedingt notwendigerweise auf den Harntrakt primär hindeutet, die aber mit dieser schweren Infektion einer beginnenden Urosepsis zum Beispiel einhergeht.
Die häufigsten Symptome, dieses Brennen und Stechen beim Wasserlassen, wo kommt das denn her? Wie entstehen diese Symptome?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Letzten Endes ist es eine Entzündungsreaktion, die im Bereich der Harnblase, der Harnröhre verursacht wird, die dann auf unterschiedliche molekulare Wege dann auch zu einer Schmerzsymptomatik führt, zu einer Drangsymptomatik führt. Aber es ist im Wesentlichen die Entzündung, die der Wirt, also der Mensch selbst, gegen diese Bakterien ausbildet.
Das heißt, die Bakterien sind in der Harnblase und was machen die da?
Die Bakterien sind in der Harnblase. Sie docken an bestimmten Rezeptoren an im Bereich der Oberflächenschleimhautschicht der Harnblase. Teilweise vermutet man auch, zumindest gibt es aus Tierexperimenten Hinweise dafür, dass diese Bakterien eben nicht nur an der Oberfläche andocken können, sondern dass sie auch in die oberflächlichen Schleimhautzellen eindringen können, damit auch der Abwehr entgehen können. Und darüber wird dann eine Entzündungsreaktion über bestimmte Botenstoffe dann vom Wirt, also von den Betroffenen dann ausgerichtet, die dann dazu führen, dass Abwehrzellen zielgerichtet natürlich in dieses Organ einwandern. Und diese Abwehrzellen sollen dann dafür sorgen, dass die Bakterien wieder nicht nur herausgespült, sondern auch abgetötet werden.
Wenn ich entsprechende Symptome bei mir bemerke, wann sollte ich die von einem Arzt oder einer Ärztin abklären lassen?
Insofern, wenn es schwere Symptome sind, natürlich, wenn Fieber, Flankenschmerzen, also Symptome sind, die eine schwerwiegendere Infektion nahelegen, dann muss auf alle Fälle ein Arzt aufgesucht werden. Es ist so, dass bei den sehr, sehr häufigen Infektionen des unteren Harntraktes, also der Blasenentzündung, nicht immer es möglich sein wird, einen Arzt aufzusuchen. Wir empfehlen das natürlich generell schon. Patientinnen, die dies häufiger haben, können allerdings die Infektion sehr, sehr gut selbst einschätzen und können selbst schon sehr gut damit umgehen. Also insofern ist es durchaus so, dass letzten Endes bei schwerwiegenden Infektionen der Arzt aufgesucht werden sollte.
Und wie läuft dann die Diagnose ab?
Ja, man geht durchaus zunächst auch mal mit einer Anamnese, also mit einer Fragebogendiagnose. Es gibt sogar Fragebögen, die dafür zielgerichtet entwickelt wurden und die sehr, sehr akkurat auch die Diagnose einer Blasenentzündung darstellen können. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Dann ist es so, dass empfohlen wird, generell schon den Urin zu untersuchen. Das wird sicherlich nicht immer möglich sein, aber dort, wo möglich, sollte der Urin untersucht werden und er sollte eben untersucht werden sowohl auf die Bakterien, also eine mikrobiologische Untersuchung, als auch auf die Abwehr des Wirtes. Im Allgemeinen sind das die Abwehrzellen, die da zunächst mal untersucht werden. Bei den schwerwiegenden Infektionen wird durchaus dann auch eine Untersuchung des Blutes durchgeführt auf sogenannte systemische Entzündungsfaktoren, also etwas, was der Körper nicht nur lokal, sondern der gesamte Körper dann gegen die Infektion unternimmt.
Und wie wird eine Blasenentzündung, eine unkomplizierte Blasenentzündung, dann in der Regel behandelt? Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, es gibt zumindest die Möglichkeit der Antibiotikatherapie. Das ist eine Erstlinienempfehlung, dass diese Therapien durchaus antibiotisch therapiert werden können. Wir wissen aber in den letzten Jahren, und da hat sich auch die Datenlage deutlich verbessert, dass 60% oder mehr dieser Patienten mit einer Blasenentzündung sogar ohne Antibiotika therapiert werden können. Und dort gibt es zum Beispiel sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika, also antientzündliche Medikamente oder auch Phytopräparate, die zumindest in zwei größeren Studien deutlich gezeigt haben, dass auch rein mit Phytotherapie 60% oder mehr dieser Patientinnen therapiert werden können und damit auch die Blasenentzündung ausgeheilt werden kann.
Was fällt denn alles unter Phytotherapie? Sind das Tees, die man kaufen kann, oder sind das dann schon Medikamente?
Nein, das sind Medikamente. Natürlich werden Tees auch angeboten und auch genommen. Hier gibt es aber keine wissenschaftliche Datenlage, die das untermauert. Also das sind tatsächlich solche Präparate, die wirklich auch in dieser Indikation in klinischen Studien getestet wurden. Und es gibt letzten Endes zwei bis drei Phytopräparate, die in dieser Indikation tatsächlich auch Studien aufweisen und diese Wirksamkeit nachweisen.
Okay, das heißt, das wird verschrieben, aber Tees, da ist die Lage nicht klar.
Da ist die Datenlage nicht eindeutig und es wurde auch nicht in wissenschaftlichen Studien ausreichend getestet. Bei Tees ist es auch so, wenn man sich mit Phytopräparaten beschäftigt, ist es durchaus so, dass die Wirksamkeit auch durch die Tee-Formulierung unter Umständen bei bestimmten Pflanzen auch herausgelöscht werden kann.
Okay. Was ist mit Dingen wie viel Wasser trinken, Wärme? Auch Cranberry ist ja eine häufige Empfehlung.
Das sind wir dann eher in der Prophylaxe, also in der Prävention. Und auch hier ist mittlerweile so, dass die Datenlage sich ein bisschen verbessert hat. Also wir wissen zum Beispiel bei Patientinnen, es sind ja ausschließlich Frauen, die dann an diesen einfachen Blasenentzündungen leiden. Gibt zwar auch eine kleine Kohorte an Männern, aber im Wesentlichen sprechen wir hier über sonst gesunde Frauen. Und hier gibt es tatsächlich auch mittlerweile mehr Daten dazu. Wenn die zu wenig trinken, das heißt weniger als 1,5 Liter pro Tag, dann ist es tatsächlich so, dass man mit einer Steigerung der Trinkmenge hier die Rezidivrate, also das Wiederauftreten der Harnweginfektionen, deutlich reduzieren kann.
Okay, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal drauf. Sie haben es gerade gesagt, Frauen sind im Allgemeinen häufiger von Harnweginfektionen betroffen als Männer. Bei vielen ist es eine einmalige Sache, aber mein Kollege Martin Winkelheide hat mit einer Frau gesprochen, die immer wieder damit zu tun hat. Sie heißt Sophia und ist Mitte 60. Und bei ihr häufen sich die Entzündungen, seit sie Ende 20 ist, bis heute.
Ich habe vor 2 Jahren 5 Blasenentzündungen gehabt. Ich habe letztes Jahr 4 Blasenentzündungen gehabt. Mit den typischen Anzeichen: Brennen beim Wasserlassen, Blut im Urin und dann das normale Spiel Antibiotikum und immer wieder Urinkontrolle. Dann war es wieder gut und nach einer bestimmten Zeit kam es wieder.
In der Regel haben Bakterien bei Sophia die Entzündungen verursacht, E. coli-Bakterien.
Man kann es nicht mehr hören, die Frage des Arztes, wischen Sie sich richtig ab oder betreiben Sie die entsprechende Hygiene? Man weiß ja schon, wie man sich zu verhalten hat. Das Schwierige an der Geschichte ist nicht so sehr die Behandlung der Harnwegsentzündung, sondern die anschließenden Nebenwirkungen. Je nachdem, welches Präparat man hat, hat man anschließend mit Vaginalpilz zu tun, man hat mit Darmproblemen zu tun, man muss was für die Darmflora tun. Also das ist eine Kettenreaktion, die dann durch das Antibiotikum ausgelöst wird, wo man auch noch entsprechend aktiv sein muss, um diese Dinge zu bekämpfen.
Um weiteren Infektionen möglichst vorzubeugen, nimmt Sophia unter anderem Hormonzäpfchen. Sie sollen für eine stabile Flora in der Scheide sorgen und so verhindern, dass krankmachende Bakterien in die Harnröhre aufsteigen können.
Dann habe ich mich impfen lassen.
Die Impfung gegen Erreger der Harnwegsinfektion wird von den Krankenkassen nicht übernommen. Welchen Schutzeffekt die Impfung hat, ist umstritten.
Also ich würde sagen, dass aufgrund dieser Impfung die Sache etwas glimpflicher bis jetzt verlaufen ist. Aber man muss das auf längere Sicht sehen, wie sich das entwickelt. Ja, ansonsten viel trinken, ist ganz wichtig. Seitdem ich diese Aufzeichnungen mache, was ich trinke am Tag, habe ich mit Erschrecken festgestellt, wie wenig ich vorher getrunken habe. Dann habe ich mir angewöhnt, alle 2 Stunden zur Toilette zu gehen, damit die Bakterien ausgespült werden. Ja, also ich habe immer meine Teststreifen. Es gibt ja so Früherkennungsteststreifen für die Harnwegsentzündungen. Die habe ich immer auf Vorrat und kann dann nachschauen, ob was ist. Man ist schon sehr sensibilisiert für diese Region und auch jede Veränderung lässt einen dann schon aufschrecken.
Martin Winkelheide hat mit Sophia gesprochen, die unter wiederkehrenden Blasenentzündungen leidet. Herr Wagenlehner, woran liegt es denn, dass Frauen häufiger unter Blasenentzündungen leiden als Männer?
Es gibt unterschiedliche Risikofaktoren. Natürlich ist es so, dass die Anatomie, das wird immer so als primäres Symptom angeschuldigt, geringere Länge der Harnröhre, eine anatomische Nähe zur Vagina und zu dem Enddarm, dass das eine Rolle spielt, weil sich dort eben auch diese Enterobakterien, die Darmbakterien besser eben in diesem Harntrakt halten können. Also das ist sicherlich ein sogenannter Risikofaktor. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Risikofaktoren. Teilweise können wir das manchmal nicht festmachen, bis hin zu genetischen Veränderungen in der Immunabwehr, in der lokalen Immunabwehr der betroffenen Frauen, die hier sicherlich eine Rolle spielen. Aber eben Verhaltensmaßnahmen, wir hatten das angesprochen, Trinken ist etwas und eben eine Assoziation zum Geschlechtsverkehr kann hier auch eine Rolle spielen, weil dabei diese Enterobakterien einfach in die Harnröhre und damit dann auch in die Harnblase einmassiert werden können.
Spielt das Alter auch eine Rolle für das Risiko?
Das Alter spielt auch eine Rolle. In der Patientenschilderung ist das letzten Endes auch angeklungen. Durch den lokalen Hormonmangel in der Postmenopause verursacht, ist es so, dass die Vaginalzellen atrophieren. Es fehlt, wenn man das übersetzen will, die Nahrung dann für die normalerweise körpereigene Vaginalflora. Das sind die sogenannten Milchsäurebakterien oder Lactobacillen. Und wenn diese Bakterien dort nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden sind, also das normale physiologische Mikrobiom vorhanden ist, dann ist da Platz frei, wenn man das übersetzt. Und da können dann die Enterobakterien, die E. coli-Bakterien den Raum übernehmen und können sich dann dort festsetzen.
Und gibt es auch bei Männern Risikofaktoren? Sie haben schon gesagt, die sind sehr selten betroffen, aber es kommt ja durchaus auch vor.
Ja, es gibt Risikofaktoren, insbesondere dann auch im Alter bei den Männern. Und dazu gehört zum Beispiel die Vergrößerung der Prostata, Veränderungen der Harnröhre, die da eine Rolle spielt, sodass insbesondere ab den Jahren 60 und 65 die Häufigkeit der Harnweginfektionen, die ja im jüngeren Alter fast ausschließlich bei den Frauen liegt, sich angleicht, sodass auch in diesen Altersstufen dann auch auf einmal die Männer viel häufiger Harnweginfektionen bekommen. Ein Stichwort ist auch zum Beispiel Harnwegskatheter.
Weil sich da Bakterien gut ansetzen können?
Ja, weil sich die Bakterien dort an dem Fremdmaterial gut ansetzen können und auch einen Weg dadurch finden, in den Harntrakt einzuwandern.
Okay, das heißt, da muss man dann, was tut man dann dagegen?
Ja, das muss man auch nochmal unterscheiden. Hier gibt es auch wieder die nicht symptomatische Besiedlung durch die Bakterien. Dort muss man gar nichts machen. Erst wenn Beschwerden vorliegen, was manchmal gar nicht so einfach von Katheterbeschwerden unterschieden werden kann, dann liegt letzten Endes eine Indikation zur, dann bleiben meistens nur die Antibiotika übrig, eine Antibiotikatherapie durchzuführen.
Okay, das ist wahrscheinlich auch eine Option, wenn Harnwegsinfekte immer wiederkehren. Haben wir ja gerade auch das Beispiel gehört. Da sind vor allem Frauen von betroffen. Ab wann spricht man denn von einer wiederkehrenden Harnweginfektion?
Es wird definiert, auch für Studien, wenn 3 oder mehr solcher Infektionen in einem Jahr vorliegen. Die müssen aber dann durchaus auch nachgewiesen sein. Das heißt, es sollte dann auch wirklich, weil es gibt teilweise auch andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome machen. Also das sollte wirklich nachgewiesen sein, dass dann auch eine Harnweginfektion vorliegt. Und wenn das dreimal oder häufiger in einem Jahr vorkommt, dann sprechen wir von einer rezidivierenden Harnweginfektion.
Und gibt es Zahlen dazu, wie häufig das vorkommt? Also wie viele Frauen davon ungefähr betroffen sind?
Ja, in etwa ein Drittel aller Frauen, die Harnweginfektionen einmalig entwickeln, bekommen dies häufiger, also eine sogenannte rezidivierende Zystitis, rezidivierende Harnweginfektion. Durchaus ein relativ häufiger Prozentsatz.
Und woher das kommt, also warum die Entzündungen zurückkommen, ist das klar oder?
Naja, es ist letzten Endes teilweise diese Risikofaktoren, die wir schon besprochen haben, teilweise wahrscheinlich aber eben auch bestimmte genetische Veränderungen in der Immunabwehr, die wir noch nicht so komplett richtig verstehen, wo aber die Forschung derzeit hingeht. Vielleicht wird man auch in Zukunft solche Veränderungen mit bestimmten zielgerichteten Medikamenten besser auch zumindest angehen können.
Okay, das heißt, die werden dann anders behandelt als eine einmalige Infektion?
Ja.
Okay. Gibt es denn Möglichkeiten vorzubeugen, auch für rezidivierende Harnwegsinfekte?
Ja, zum einen die Verhaltensmaßnahmen. Das ist etwas, was der Arzt eben auch herausbekommen muss, wie bei der Patientin, wenn zu wenig getrunken wird, das macht Sinn, das zu erhöhen. Wenn eine starke Assoziation zum Geschlechtsverkehr besteht, dann ist es manchmal so, dass bestimmte Verhütungsmethoden, wie zum Beispiel Kondome, die Spermizide aufweisen, die Flora verändern, dass man darauf hinwirken soll. Und dann gibt es eben bestimmte Medikamente, die dann auch eingesetzt werden können.
Harnwegsinfektionen, darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und bei mir im Studio ist dazu Professor Florian Wagenlehner. Er ist Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum Gießen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben schon den ersten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Winter aus Bayreuth. Guten Tag, Herr Winter.
Ja, guten Tag.
Schön, dass Sie angerufen haben. Sie haben eine Frage an Herrn Wagenlehner.
Ja, ich habe seit längerem eine Blasenentzündung mit Klebsiella oxyturca. So wie ich da aus der Literatur mitbekommen habe, ist das die zweithäufigste Ursache nach den Kolibakterien. Aber man weiß nicht so recht, was man dagegen tun soll. Ich habe versucht, Antibiotika zu meiden. Und das hat auch der Arzt, bei dem ich jetzt aufgesucht hatte, gesagt, wenn das tatsächlich Klebsiella oxyturca sind, und das hat er bestätigt in seinem Labor, dann würden die Antibiotika mehr schaden als nutzen. Ich habe gehofft darauf, dass man vielleicht an einer Studie mit Bakteriophagen teilnehmen kann. Aber da sind die Regeln ja sehr streng, dass die Antibiotika-Industrie wohl die Kunden bei sich behalten möchte. Können Sie mir irgendwie sagen, was ich da tun soll?
Wagenlehner, was sind Ihre Hinweise?
Vielleicht noch eine Nachfrage. Was sind denn Ihre Symptome?
Naja, ich habe die seit ungefähr 5 Jahren und zu Anfang war das eigentlich wenig. Ich habe öfter mal Wasser lassen müssen. Und wenn, dann habe ich eine Vorwarnzeit von 5 bis 10 Minuten gehabt, bevor es in die Hose gegangen ist. Das war noch gut auszuhalten.
Okay, gut. Also es ist natürlich so, dass beim Mann insbesondere in aller Regel immer Risikofaktoren vorliegen. Das hatten wir eingangs erwähnt. Und das ist zum Beispiel, und das müsste dann auch weiter abgeklärt werden, ob und welche Formen der Risikofaktoren vielleicht vorliegen. Also zum Beispiel eine vergrößerte Prostata, die auch mit Resthahnbildung einhergeht. Nun ist es so, dass beim Mann durchaus auch eine Mitentzündung, eine Mitinfektion der Prostata dann vorliegen kann. Das ist das, was man dann Prostatitis nennt. Das muss nochmal eigens speziell untersucht werden. Da reicht eben eine ganz normale Urinuntersuchung nicht, sondern hier müssen nochmal Spezialuntersuchungen durchgeführt werden. Vielleicht noch ein Wort zu den Phagen. Das hat sicherlich nicht etwas mit der Antibiotika Branche zu tun. Wenn wir keine Firmen hätten, die Antibiotika entwickeln, dann wäre das schon sehr, sehr nachteilig auch für uns. Die Phagen sind eben nicht so ganz einfach herzustellen und insbesondere die Phagen, das ist eben kein Allerweltsprodukt, werden beziehungsweise Bakterien werden sehr, sehr schnell resistent gegen Phagen. Die Phagen und Bakterien sind ja über Jahrmilliarden auch gemeinsam gewachsen. Und deswegen müssen hier erst noch weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden, die eben diese Resistenzentwicklung zum Beispiel auch von Phagen unterbinden kann, beziehungsweise von Bakterien auf Phagen unterbinden kann. Es gibt aber mittlerweile einige Labors und Forschungsverbünde, die das durchaus auch in wissenschaftlicher Hinsicht sehr ernsthaft weiterverfolgen.
Vielen Dank.
Ja, gut, aber können Sie mir da was nennen? Oder ich kann mich auch an Sie persönlich wenden, dass ich Ihnen mal eine Mail schreibe.
Ja, machen Sie so, bitteschön, ja.
Ja.
Dann bedanke ich mich, Herr Winter, für Ihren Anruf. Wiederhören. Und wir haben Herrn Popke aus Niedersachsen in der Leitung. Guten Tag, Herr Popke.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist folgende. Ich hatte vor 20 Jahren eine Totaloperation der Prostata und ich habe seit dem letzten Jahr immer Schmerzen beim Wasserlassen. Es geht bis in die Fingerspitzen, kann sich das fortführen, trotz Untersuchungen bei den Urologen, PSA, Blut, Urin und Ultraschall, also von mehreren, ist da nichts Negatives rausgekommen. Ich bräuchte da irgendwie eine Empfehlung, wie ich da weiterkommen kann, weil das ist sehr schmerzhaft oft. Und ich trinke schon deutlich mehr, was mir empfohlen wurde. Ich lasse jetzt auch Kaffee weg und was weiß ich alles. Aber es wird nicht wirklich besser.
Herr Wagenlehner.
Ja, das geht wahrscheinlich eher in die Richtung eines sogenannten chronischen Beckenschmerzsyndroms. Die Prostata wurde bei Ihnen ja aufgrund einer bösartigen Veränderung komplett entfernt, also eine sogenannte radikale Prostatektomie durchgeführt. Hier gibt es aber natürlich noch Veränderungen, die Blase zum Beispiel betreffen können. Das ist auch jetzt eben eine sehr, sehr spezifische Diagnostik, die hier weiter durchgeführt werden muss. Sie sagten ja, dass sowohl im Urin als auch in den anderen Untersuchungen hier keine ursächlichen Erreger nachgewiesen wurden, sodass das hier eher in diesem Themenbereich Beckenschmerzsyndrom, hier gibt es auch Veränderungen, chronische Veränderungen der Harnblase zum Beispiel, die dann mit Schmerzhaftigkeit auch bei der Blasenfüllung einhergehen. Also das würde ich eher in diesem Themenbereich einordnen, was auch, wie gesagt, spezifische Untersuchungen dann nach sich zieht.
Und wo wendet man sich da am besten hin denn für diese Spezialuntersuchung?
Nun gut, das können sicherlich größere urologische Einrichtungen anbieten. Hier geht es zum Beispiel dazu, dass man bis hin auch zu einer Harnblasenbiopsie entnimmt und auch bestimmte Blasendruckmessung zum Beispiel durchführt, um solche Mitbeteiligungen einer chronischen Blasenmitaffektion auszuschließen oder eben zu diagnostizieren.
Vielen Dank, Herr Popke, für Ihren Anruf. Per E-Mail hat uns noch eine Frage erreicht. Können Sie bitte mal den Zusammenhang zwischen Kälte und Kaltsitzen und darauf folgender Blasenentzündung erklären?
Ja, die Schleimhäute sind durchaus anfällig gegenüber erniedrigter Temperatur. Das heißt, man kennt das auch im Hals. Das ist ein ähnliches Geschehen, wenn Sie die zum Beispiel kalt sitzen oder auch nur kalte Füße bekommen, dann wird vorübergehend die Schleimhautimmunität herabgesetzt. Das heißt, die Schleimhaut, die eine eigene Immunität hat, funktioniert dann für eine gewisse Zeit nicht so gut und damit kann schon das Gleichgewicht zwischen Bakterien und Abwehrmechanismen außer Kraft gesetzt werden und eine Entzündung sich in diesem Bereich dann beginnen.
Das heißt, Füße warm halten und lieber was unterlegen, wenn man das vermeiden möchte?
Jawohl.
Wunderbar. Bevor wir hier weiter Ihre Fragen beantworten, wollen wir aber noch auf eine weitere Möglichkeit schauen, mit der gerade Patientinnen mit wiederkehrenden Harnwegsinfektionen geholfen werden könnte. Das ist gar nicht mal so selten, dass das vorkommt. Vor allem junge Frauen und auch Frauen nach den Wechseljahren sind betroffen. Und bei einem Teil dieser Patientinnen bringen auch Verhaltensänderungen keine Verbesserung. In diesen Fällen kommt eine Impfung in Frage, mit der das Immunsystem darauf vorbereitet werden soll, die entsprechenden Erreger besser zu bekämpfen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Moritz Laturnus gesprochen. Er ist Oberarzt an der Klinik für Urologie und Koordinator des Beckenbodenzentrums am Universitätsklinikum Lübeck. Und zuerst habe ich ihn gefragt, welche Möglichkeiten es aktuell für eine solche Impfung gibt.
Da sind in Deutschland zwei Immunstimulationen zugelassen. Wir kennen da einmal Strovac, Das ist eine Spritze, die man geben kann. Insgesamt 3 Spritzen in bestimmten Abständen. Das funktioniert wie eine Impfung. Oder man kann diese Impfung-Immunstimulation auch oral durchführen, wo man durch Tabletteneinnahmen dann sich impft. Diese beiden Impfungen-Immunstimulationen, die sind durch gängige Studien belegt. Und da werden ja meist 2 Patientengruppen gebildet. Eine Patientengruppe kriegt die Immunstimulation, die andere Patientengruppe kriegt sie nicht. Meistens haben die dann gleiche Krankheitscharakteristika und dann guckt man, welche der beiden Gruppen jetzt besser läuft oder ob beide gleich laufen. Und wenn die mit der Immunstimulation besser läuft, dann hat man einen Hinweis darauf, dass die Therapie wirkt. Und für beide Medikamente gibt es Studien, die das belegen. Da streiten sich jetzt die Experten noch ein bisschen, ob die Studienlage reicht, um das sicher nachweisen zu können. Aber die Hinweise sind auf jeden Fall da. Und das ist auch der Grund, warum die zugelassen sind. Beide Impfungen wirken am Ende dann auch, wie Impfungen halt so wirken, dass abgetötete Bakterien oder Bakterienbestandteile, Antigene von diesen Bakterien, also bestimmte Zelloberflächenmoleküle dem Körper zugeführt werden, also entweder über eine Spritze ins Blut oder über den Mund, wo das dann quasi im Darm prozessiert wird und dann von unserem eigenen Immunsystem erkannt wird. Und unser Immunsystem bildet dann Antikörper und diese Antikörper gehen dann auch in den Urin und können dann dort quasi den Körper unterstützen, wenn so ein Bakterium in die Blase hineinkommt und dort anfängt, sich zu vermehren, dieses Bakterium halt zu bekämpfen.
Vor welchen Erregern schützen die denn?
Also das Erregerspektrum von Harnwegsinfekten ist relativ vielfältig. Da gibt es relativ viele Erreger, die so einen Harnwegsinfekt auslösen können. Man benutzt dann meist die gängigen Bakterienarten, die so einen Harnwegsinfekt auslösen, konzentriert sich auf E. coli-Bakterien, was der häufigste Harnwegsinfekterreger ist. Da gibt es dann noch unterschiedliche E. coli-Stämme und auch da nimmt man dann die häufigsten und löst dann quasi aus diesen Bakterienstämmen der E. coli-Bakterien diese Antigene heraus und mischt das in den Impfstoff-Immunstimulation.
Und wie zuverlässig wirkt das?
Also es wirkt nicht bei jedem. Aber sie haben natürlich, wenn sie geimpft werden, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie gegen den Harnwegsinfekt geschützt sind. Jetzt muss man dazu so ein bisschen noch mal ganz kurz sagen, dass man eigentlich auch unterscheiden muss zwischen Harnwegsinfekt einmalig oder wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Und so eine Impfung gegen Harnwegsinfekte, das sollte man jetzt nicht einfach mal so machen, damit man halt keinen Harnwegsinfekt bekommt, sondern es zielt eigentlich dann eher therapeutisch in dem Fall darauf ab, dass wenn man daran leidet, dass man häufig Harnwegsinfekte bekommt, und wir reden da in der Urologie davon, wenn das mindestens 4-mal im Jahr ist oder mehr, dass es dann sinnvoll ist, sich dagegen zu impfen.
Das heißt, das ist keine Impfung, die für jeden in Frage kommt,
auf keinen Fall,
sondern die eignet sich nur für eine bestimmte Gruppe von Patientinnen und Patienten.
Ja.
Es gibt auch keine generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, also der STIKO, für die Impfung. Und infolgedessen übernehmen die Krankenkassen die Kosten ja auch nicht. Wie teuer ist denn so eine Impfung ungefähr?
Also die Patienten bezahlen circa zwischen 100 bis 200 Euro für die gesamte Impfung mit den nachfolgenden Antigengaben insgesamt. 100 bis 200 Euro sind das. Und das sind zum Teil relevante Kosten für die Patienten, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie eine ältere Dame haben, die 8-mal im Jahr an einem Harnwegsinfekt oder häufiger leidet oder quasi dauerhaft unter Antibiotikatherapie steht und sobald sie das Antibiotikum absetzt, gleich wieder ihren Harnwegsinfekt bekommt, das sind Patientengruppen, ältere Damen, die sozial ganz stark eingeschränkt sind, die hochgradig darunter leiden. Insgesamt ist das eine kleine Patientengruppe. Also das sind keine Massen an Patienten in Deutschland, die damit rumlaufen. Aber die Patienten oder die Patientinnen, die an diesen Symptomen leiden, leiden stark darunter. Und diese älteren Damen kriegen dann meist auch eine kleine Rente. Und die können sich dann diese Impfungen nicht kaufen quasi. Und das ist, denke ich, schon ein Problem, denen das dann vorzuenthalten, unter dem Leidensdruck, unter dem die stehen. Das kann ich als Arzt überhaupt nicht verstehen. Und da würde ich mir wünschen, dass unsere urologische Gesellschaft politisch aktiv wird und in den entsprechenden Gremien aktiv wird, um quasi dort dann die Bezahlung dieser Therapie von den Krankenkassen durchzusetzen.
Gibt es denn noch irgendwas, was in der Pipeline ist, was mehr in Richtung echte Impfung geht, also vergleichbar wäre mit einer Impfung gegen Mumps, Masern, Röteln, sowas, das wirklich langfristig schützt vor Harnwegsinfektionen?
Soweit ich da informiert bin, gibt es da schon ein großes Forschungsfeld, weil es schon ein relevantes Problem ist, dass da aktuell aber etwas zugelassen wurde. Was neu ist, darüber bin ich nicht informiert. Das ist bisher das Strovac und das Urovaxom und das gibt es auch schon seit vielen Jahren.
Über Impfungen zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen habe ich mit Dr. Moritz Laturnus gesprochen. Er ist Oberarzt an der Klinik für Urologie und Koordinator des Beckenbodenzentrums am Universitätsklinikum Lübeck. Herr Wagenlehner, in der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie wird für die Behandlung von unkomplizierten Harnwegs, jetzt muss ich mich korrigieren, die Leitlinie ist für die Behandlung von unkomplizierten Harnwegsinfektionen. Darin wird die Immunstimulation, über die wir gerade gesprochen haben, mit Urovaxom ja empfohlen. Das heißt, die macht Sinn?
Ja, durchaus. Vielleicht nochmal, um kurz auszuholen, das ist ja angeklungen, es ist keine Impfung im eigentlichen Sinne, die eine Antikörperantwort hervorruft, wie wir das ja von der Covid-Impfung zum Beispiel sehr, sehr gut kennen. Das hängt damit zusammen, dass der untere Harntrakt keine Antikörper bildet. Hier gibt es aus unterschiedlichen Gründen eine gewisse Immunsuppression, die eben die Antikörperantwort unterbindet, sodass die Immunisierung, wie wir es eigentlich lieber nennen, oder Immunstimulation, dass diese sogenannte Immunisierung auf das angeborene Immunsystem ausweicht. Das heißt, das angeborene Immunsystem, was im Wesentlichen die weißen Blutzellen sind, werden dort oder auch die Schleimhautzellen werden dort so stimuliert, dass die Harnwegsinfektionen dadurch verringert werden. Und das ist bei bestimmten Formulierungen durchaus auch sehr gut nachgewiesen. Es ist schon angeklungen, das Urovaxom, da gibt es mehrere Studien, die eine gewisse Reduktion zwischen 30% und 40% der wiederkehrenden Harnwegsinfektionen im Vergleich zu Placebo, also einem nicht wirksamen Arm, gezeigt hat. Für Strovac ist es nun so, dass vor 2 Jahren eine Studie publiziert wurde, die kein besseres Ansprechen im Vergleich zu Placebo gezeigt hat.
Und für wen bietet sich das an, sowas zu machen?
Letzten Endes durchaus für alle Patientinnen, die an rezidivierenden, also wiederkehrenden Harnweginfektionen leiden. Das heißt, man kann das allen Patientinnen, die nachgewiesenermaßen wiederkehrende Infektionen haben, anbieten.
Okay, das ist aber eine Möglichkeit zur Vorbeugung. Vielleicht können wir das Feld noch mal ein bisschen aufmachen. Welche Möglichkeiten zur Vorbeugung gibt es denn noch für Harnwegsinfektionen?
Ja, neben den Verhaltensmaßnahmen gibt es sogenannte antiadhäsive Medikamente. Dazu gehört zum Beispiel der Cranberry oder die Demanose. Da gibt es unterschiedliche Studienlagen. Cranberry ist ja etwas, was sehr, sehr viel untersucht wurde und was immer wieder auch in großen statistischen Untersuchungen aufgearbeitet wird. Es zeigt sich wohl ein kleiner Vorteil für Cranberry. Das Problem bei Cranberry ist, dass es unheimlich viele unterschiedliche Formulierungen und Darreichungsformen gibt, sodass man da nicht eindeutig sagen kann, was nun wirklich dort empfehlenswert ist. Sind es eher Safttabletten oder sonst etwas? Demanose, das ist auch etwas, was die sogenannten Härchen, diese Fimbrien der E. coli-Bakterien blockiert, sodass sie nicht mehr an der Blasenschleimhaut andocken können. Auch das ist etwas, was angewendet werden kann. Vor 2 Wochen wurde hier auch eine neue große Studie publiziert, die allerdings auch hier gegenüber Placebo keinen eindeutigen Vorteil nachweisen konnte. Dann gibt es desinfizierende Medikamente, das ist etwas sehr, sehr Altes, Methenamin-Hipporat nennt man das, gab es schon vor vielen Jahrzehnten bei uns in Deutschland. Das wurde jetzt wieder neu entdeckt, wenn man so will, neu aufgearbeitet und in einer großen Studie in Great Britain, in England, konnte das wirklich eine Wirksamkeit nachweisen. Dieses Methenamin-Hippurat wird zu Formaldehyd verstoffwechselt in der Harnblase, ist aber nicht gefährlich, das war immer so mitgeschwungen. In diesen niedrigen Konzentrationen macht es keinen Blasenkrebs. Ist tatsächlich etwas, was durchaus versucht werden kann. Und dann auch das ist schon angeklungen, bei postmenopausalen Patientinnen sollte man wirklich das lokale Östrogen geben. Ich sage lokales Östrogen in die Scheide. Das orale Östrogen hat hier keinen Vorteil, aber lokales Östrogen baut die Lactobacillenflora, und zwar die eigene Lactobacillenflora in der Scheide wieder auf und kann damit ganz wirksam rezidivierenden Infektionen vorbeugen.
Dazu haben wir auch eine Hörermail bekommen. Viele Grüße an Frau Schneider. Ich hoffe, wir haben Ihnen damit weitergeholfen. Eine andere Möglichkeit zur Vorbeugung sind ja auch Tees. Frau Jaldner aus dem Schwarzwald hat eine E-Mail geschrieben und sie sagt, ihr Tipp sei Goldrute. Goldrutentee hätte bei leichten Harnwegsbeschwerden geholfen, könne man auch vorbeugend trinken.
Gut, wenn das hilft, dann sollte man das sicherlich auf alle Fälle nehmen. Es gibt von den wissenschaftlichen Daten zu Tees, wie ich schon eingangs sagte, nicht allzu viel Daten. Allerdings zu Präparationen, sogenannten Phytopräparaten. Da gibt es zum Beispiel eine Studie zu einem Dreifach-Phytopräparat aus Rosmarin, Liebstöckel und Tausendgüldenkraut, was gut abgeschnitten hat. Auch Uva Ursi ist etwas, was gut abgeschnitten hat. Diese pflanzlichen Präparate sind besser in Nicht-Tee-Formulierungen, weil das Erhitzen und das Aufkochen offensichtlich die wirksamen Substanzen teilweise auch mit auswaschen kann.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Beate Gaub hat uns angerufen. Sie hat eine Frage zu Blasenkathetern. Hallo, Frau Gaub.
Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich drangenommen haben. Also ich hatte geschrieben in der E-Mail, dass ich vor Operationen, also regulär, einen Blasenkatheter bekommen habe, der dann je nachdem einige Tage dort gewesen ist und dann also erst gezogen wurde, als Beschwerden auftraten. Und ich wollte eben fragen, aber vielleicht haben Sie das ja schon beantwortet, wenn man also präventiv diese Medikamente gibt zur Vorbeugung, ob man dann eben vielleicht den Blasenkatheter präoperativ darauf auch verzichten kann.
Nun gut, das ist ein anderes Thema. Der Blasenkatheter während der Operation hat eine andere Funktion. Das hängt natürlich auch von der Operation, von der Länge der Operation ab und teilweise auch vom Ort der Operation. Zum Beispiel hat der Blasenkatheter auch die Funktion, dass bei bestimmten Darmoperationen die Blase dann während der Operation eben sich nicht ausdehnt, also Platz schafft für den Operierenden dort. Aber wir wissen natürlich auch, dass Blasenkatheter Harnweginfektionen Vorschub leisten. Jeder Tag, wo ein Harnblasenkatheter unnötig liegt, steigert die Ratio, steigert die Anzahl an Harnweginfektionen, sodass soweit vertretbar, so schnell wie möglich nach einer Operation, und das ist jetzt nicht von Operation zu Operation gleich zu sehen, der Harnblasenkatheter wieder entfernt werden sollte. Und da gibt es auch viele Untersuchungen dazu, dass man sowas auch aktiv gestaltet muss, dass man also eine Art Erinnerungsfunktion einbaut, damit solche Blasenkatheter nicht unnötig lange verbleiben. Aber es ist sicherlich so, dass je nach Operation Blasenkatheter einfach auch für den perioperativen Gebrauch benötigt werden.
Ja, das war das Argument auch. Also, dass man eben keine Bettpfanne oder sonst was machen kann oder darf, dass man es einfach machen muss, haben die Chirurgen gesagt, ja.
Vielen Dank, Frau Gaub, nach München. Herr Wagenlehner, Blasenkatheter gehören zu den Bedingungen, die auch zu komplizierteren Harnwegsinfektionen führen können. Was gibt es denn da noch für Risikofaktoren?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe sehr, sehr heterogener Risikofaktoren. Das beginnt eben oder endet bei den Blasenkathetern. Teilweise müssen die eben dauerhaft bleiben. Es gibt ja viele unterschiedliche Formen von Kathetern, welche die innen liegen, welche die nach außen liegen, weil sich dort zum Beispiel das sogenannte Biofilm bildet. Das heißt, Bakterien liegen in einer anderen Wuchsform vor und können dann auch sowohl von der körpereigenen Abwehr als auch von Antibiotika oder antiinfektiven Substanzen nicht mehr so gut oder überhaupt nicht mehr angegangen werden. Andere typische, bei uns in der Urologie zum Beispiel, ganz typische komplizierende oder Risikofaktoren sind zum Beispiel Harnsteine im Harntrakt, im oberen oder im unteren Harntrakt, die teilweise auch dazu führen können, dass wenn es in der im Harnleiter, also das ist das Rohr, sage ich mal, was die Niere mit der Harnblase verbindet, wenn die dort sitzen, dazu führen, dass die Nieren nicht mehr ausscheiden können, es zu einem höheren Druck im Bereich der Nieren kommt und auch darüber zum Beispiel die körpereigene Abwehr reduziert wird und es ganz schnell, wenn diese Situationen eben nicht behandelt werden, zu einer schwerwiegenden Infektion, wir hatten das eingangs schon besprochen, einer sogenannten Sepsis, also im Volksmund einer Blutvergiftung kommen kann, sodass so etwas Abflussstörung aus der Niere und eine gleichzeitig vorliegende Harnwegsinfektion immer die Alarmglocken schrillen lassen sollte. Hier muss etwas gemacht werden, weil hier, das kann innerhalb von Stunden gehen, können sich schwerwiegende Infektionen dann entwickeln und aufpropfen.
Und was macht man dann?
Dann macht der Urologe in der Regel einen Abfluss, das heißt, er legt zum Beispiel ein Röhrchen, in welches wieder die Niere mit der Harnblase verbindet, beziehungsweise den Urinabfluss dort wieder abfließen lässt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man einen Katheter direkt in die Niere einlegt nach außen, das heißt, dann kann die Niere wieder normal abfließen, es kann die Abwehr wieder funktionieren und damit kann letzten Endes so einem schwerwiegenden Verlauf vorgebeugt werden.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herr Lang aus Hessen. Guten Tag, Herr Lang.
Schönen guten Morgen, Jürgen Lange.
Guten Tag, Herr Lange. Ihre Frage bitte.
Ja, folgendes. Ich bin Patient mit einem ganz schwachen Immunsystem und leide unter anderem an Tumoren. Und jetzt war ich vor 2 Jahren war ich wegen einer schweren Bronchitis in der Klinik, dann letztes Jahr eine durchgebrochene Divertikulitis. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte habe ich mir einen Krankenhauskeim eingehandelt. 3 mRGN und Meropenem und Ertapenem wären laut Antibiogramm die richtigen Medikamente. Und ich bin auf der Suche nach einem Arzt hier in Südhessen, der mich gut betreut.
Ich weiß nicht, ob wir das hier leisten können, bei der Arztsuche zu helfen. Mhm. Vielleicht gibt es ja generelle Empfehlungen.
Eine generelle Frage wäre natürlich auch ambulant oder stationär Aufnahme. Und was kann man zusätzlich noch machen zu den zur Stärkung des Immunsystems?
Ja, das sind mindestens 2 Aspekte, die hier tatsächlich gilt zu betrachten. Zum einen ist es so, diese resistenten und hochresistenten Erreger, Sie hatten das angesprochen, 3-mRGN, das ist so eine deutsche Formulierung für gramnegative Erreger, also Enterobakterien, die gegenüber den meisten, also mindestens 3 und mehr Antibiotika-Klassen resistent sind. Und das ist tatsächlich ein zunehmendes Problem, insbesondere bei diesen sogenannten komplizierenden Harnweginfektionen. Ob das immer Krankenhauskeime sind, das bleibt dahingestellt. Wir wissen, dass 70% dieser Erreger ins Krankenhaus mit eingebracht werden, weil das ja Erreger sind, die in der körpereigenen Darmflora auch zu Hause sind und sich dort eben aufhalten und dort auch nicht entfernt werden können. Und dort ist es wirklich wichtig, dass man sich überlegt, was für Beschwerden diese Erreger letzten Endes verursachen. Auch diese Erreger können beschwerdearm oder beschwerdefrei vorliegen, also wieder die sogenannte asymptomatische Bakteriurie, die wir eingangs auch mal beschrieben haben, dann ist keine Antibiotikatherapie angezeigt, weder als Tablettenform noch als intravenöse Form. Solange hier keine Beschwerden vorliegen, und das ist gut gezeigt, sollen diese Erreger nicht antibiotisch therapiert werden.
Vielen Dank, Herr Langer. Eine Hörerin aus Norddeutschland fragt per Mail, sie leidet an einer Blasensenkung. Ein Restharn ist festgestellt worden. Was soll sie beachten und wann wird es kritisch?
Ja, das ist auch so ein anderer Risikofaktor, anatomische Faktoren. Beim Mann ist es die vergrößerte Prostata, bei der Frau ist es zum Beispiel Blasensenkung oder und auch eine Harninkontinenz, also Veränderungen des Beckenbodens, Beckenbodendysfunktionen, die natürlich zum einen eigene Beschwerden verursachen können, aber eben auch ein Nidus sein kann dafür, dass wiederkehrende Harnweginfektionen auftreten. Und dort wäre dann durchaus eine operative Rekonstruktion des Beckenbodens eine Möglichkeit, um die normale Anatomie wiederherzustellen und damit vielleicht auch die wiederkehrenden Infektionen zu reduzieren. Man muss dabei natürlich auch sagen, dass andere Problematiken auch vorliegen können, zum Beispiel eben ein Hormondefizit. Damit sind wir wieder bei der Östrogensubstitution.
Vielen Dank. Das war die Sprechstunde zum Thema Harnwegsinfektionen. Unser Experte im Studio dazu war Professor Florian Wagenlehner, Direktor der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum Gießen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.